Ey Ida, ich habe hier die falschen Vorträge dabei. Kannst du mir den, der da liegt, bringen? Ida. Danke. Danke. Ja, schön, dass ihr zurückgekommen seid. Ich weiß nicht. Grau und Grün sind schöne Farben, oder? Das Grün der Oase, das Grau der Wüste sind eine gute Kombination. Aber wisst ihr, was auch eine gute Kombination ist? Silber, Blau, Rot. Ja. Fast so gut wie Nescafé. Gut. Ich will euch nochmal, Leser wissen mehr, aber es geht beim Lesen nicht nur um das Wissen, sondern es geht um Charakterveränderung. Und noch einmal würde ich euch gerne dieses außerordentlich gute Büchlein ans Herz legen. Kauft es. 2 Euro, das ist nichts. Denk an deine Zukunft. Ja, wir haben uns die ganze Zeit um den Mose gedreht. Abgeschlossen hatten wir den 2. Vortrag, dass der gute Mann nach 40 Jahren, 40 Jahren, bist du ungeduldig? Denk an Mose. Zurückgeht nach Ägypten. Und wir erinnern uns daran, dass er vor 40 Jahren eine Entscheidung getroffen hat. Und nicht eine Entscheidung, eine blaue oder rote Zahnbürste zu kaufen, sondern er will lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Ja, und das ist halt immer, wir haben uns eben gerade in der Pause unterhalten, Glaube heißt etwas, was wir nicht sehen, etwas Unsichtbares einzutauschen gegen das, was wir sehen. Und der Mose hat um sich herum gesehen einen Königshof. Er war an Elite-Unis, er war der gemachte Mann, Macht, Kohle, alles, was man zum Leben braucht, hat er gehabt. Und dennoch sagt er, nein, will ich nicht. Ich nehme das, was ich noch nicht sehen kann. Und das hat ihn in seinem Leben viel gekostet. Er wählte, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiten. Das ist ein interessantes Wort, ja? Ungemach. Wir wollen es eigentlich gemächlich haben. Und das ist das Gegenteil. Ja? Wir richten es uns gut ein. Wir ordnen alles um uns herum so an, damit wir es gemütlich haben. Der Mose war bereit, Ungemütlichkeit auf sich zu nehmen, damit er Gottes Willen erfüllt. Und die Frage ist halt, was haben eigentlich die Israelis gemacht, als der Mose in der Wüste Schafe gehütet hat? Wisst ihr, was die gemacht haben? Sie haben Pyramiden gebaut. Tag aus, Tag ein. Und das nicht nur 40 Jahre, sondern schon 400 Jahre. Und inzwischen glaubten die meisten von ihnen, jawohl, der Pharao hat recht. Ägypten ist ein geschlossenes System, wo wir nicht mehr rauskommen. Hier seid ihr, das ist die Philosophie des Fürsten dieser Welt, des Pharao. Hier lebt ihr, hier arbeitet ihr und hier sterbt ihr. Außerhalb gibt es nichts. Und wenn du 400 Jahre Pyramiden baust, allmählich fängst du an, diese Philosophie zu glauben. Wie geht es da mit uns? Ja? Glauben wir eigentlich noch, dass es außerhalb von Auerbach, von dieser Welt, noch irgendwas existiert? Glauben wir das? Oder ist das eine Theorie, die wir über unserem Kopf haben? Glauben wir wirklich, dass der Herr Jesus wiederkommt und alles neu macht, eine neue Welt gibt, auf die wir uns jetzt hier schon heute vorbereitet? Ja, natürlich glauben wir das. Aber Glaube ist so lange kein Glaube, bis er nicht im Leben angekommen ist. Die Thessalonicher, die hatten das Wiederkommen des Herrn vergessen. Die haben gesagt, kommt nicht. Und deswegen haben sie katastrophal gelebt. Und wenn wir das Wiederkommen des Herrn, die Rettung aus dieser Welt und von der Gegenwart der Sünde, aus unserem Blick verlieren, dann wird die Kirche Gottes saft und kraftlos. Wenn wir denken, unser Leben findet nur noch hier statt, dann machen wir uns den Himmel auf Erden. Denn wir warten ja gar nicht mehr auf einen Himmel, der kommt. Okay, Mose geht zurück, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er trat mit dem Stab Gottes vor den Pharao. Es gibt 10 Plagen über die Ägypter, die alle 10 das Herz des Pharao nicht erreichen konnten. Das ist interessant. Gott kommt hier mit Panzern und mit Taurus und wie sie alle heißen, Raketen an, schießt auf den Pharao und was passiert? Nichts. Da steht, sein Herz verhärtet. Ja, und verhärten heißt, den Zustand, den du hast im Herz, einfach nur bestätigen. Das ist nicht, dass Gott sein Herz hart gemacht hat, sondern er hat einfach gesagt, okay, dein Herz ist hart, es bleibt hart. Das heißt verhärten. Das ist nicht Gott, der ihm absichtlich das Herz verhärtet. Da steht nämlich immer, der Pharao verhärtete sein Herz. Und dann kommt dieses Passahlamm und dieses Passahlamm ist so berühmt, wie es die Sklaven aus dem Ägypterland befreit hat, dass ich gar nicht viel darüber reden will. Und natürlich zu Ostern hättet ihr jetzt eine Predigt über das Passahlämmlein erwartet, aber die kriegt ihr nicht. Ihr kriegt auch eine andere Predigt. Wenn die orthodoxen Juden heute Passa feiern, dann gibt es bei manchen von ihnen ein ganz interessantes Ritual. Also wir suchen ja zu Ostern Ostereier, macht man das hier auch im Vogtland, dass man Ostereier sucht. Ja. Haben wir auch gemacht als Kinder, Ostereier suchen und essen und Verstopfung haben anschließend. Die orthodoxen Juden, manche, verstecken Sauerteig in ihrem Haus. Kleine Krümel oder kleine Bälle Sauerteig und die Kinder sind aufgefordert, allen Sauerteig zu finden, und dann wird er, wenn die Möglichkeit besteht, im Garten oder im Kamin verbrannt. Und dieses Ritual erinnert mich an eine Bibelstelle, und zwar 1. Korinther 5, Vers 7. Bitte aufschlagen, 1. Korinther 5, Vers 7. Da steht: Fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig sein mögt, gleich wie ihr ungesäuert seid. Hast du verstanden? Lies nochmal genau nach, wenn du eine Bibel dabei hast. Fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig sein mögt, gleich wie ihr ungesäuert seid. Warum? Denn unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Heißt, räumt den alten Sauerteig weg, sucht ihn überall im Haus und verbrennt ihn denn. Warum bitte, warum den Sauerteig wegräumen? Die Begründung steht hier, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Das ist die Begründung, warum der Sauerteig weg soll. Natürlich, Passa feiern, gegrilltes Lammfleisch, Hammer. Wunderbar, zumindest für alle, die normal sind. Ja, so eine Lammkeulene gebratene. Wer mag das nicht? Lass uns mal nach Ägypten schauen. In der Nacht des Gerichts haben die Israeliten dieses Lamm, da steht, in Hast oder in Eile gegessen. Also da war nichts mit gemütlich sitzen und noch ein Bier dabei und so. Nichts, da steht in Hast. Also sie haben ihre Kleider schon hochgebunden gehabt, schon die Gürtel an, schon die Sandalen an, den Stab in der Hand und dann hier den Stab, hier die Lammkeule reinhauen und fertig sein zum Aufbruch. Lammfleisch. Aber es war noch etwas wichtig. Und das liest du in 2. Mose 12, Vers 14. Ab Vers 14. Hier geht es auch um das Passafest. Jetzt hört gut zu. Steht 2. Mose 12, 14. Am besten natürlich mitlesen. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein und ihr sollt ihn als Fest im Herrn feiern, als ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. Und dann geht es weiter. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Ja, am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun, denn jeder, der gesäuertes ist, vom 1. bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Ich lese weiter in Vers 17. Und so halte das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich eure Heere aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und ihr sollt diesen Tag halten bei euren Geschlechtern als ewige Satzung. Also, sie sollten nur ungesäuertes Brot essen. Die Frage ist natürlich, warum? Hast du schon mal ungesäuertes Brot gegessen? Also, das ist eigentlich nur knusprig, aber sonst nichts. Steinhart, ekelhaft. Nichts Gescheites. So, wo sind die Köche vor dem Herrn? Was braucht man, um ein gutes Sauerteigbrot zu machen? Außer den Zutaten. Wer weiß es? Wo sind die? Ja, Sauerteig brauchen wir. Was noch? Zeit. Jawohl, habe ich irgendwo gehört. Hervorragend. Was noch? Wasser. Jawohl, was noch? Mehl. Außer den Zutaten, Zeit, Hitze. Ja, Hitze und zwar möglichst gleichbleibend. Was noch? Zeit, jawohl, Geduld. Sauerteig, außer den Zutaten. Zeit, jawohl. Liebe. Wisst ihr, was man braucht? Außer den Zutaten. Zeit. Gleichbleibende Temperatur, Ruhe. Der Teig muss ruhen. Hast du schon mal zu Ostern einen Kranz gemacht, einen Germkranz oder Hefezopf oder wie er das auch immer nennt? Wenn du einen Hefeteig machst, also einen Sauerteig, mit Gehmittel muss er ruhen. Er braucht Zeit und er braucht gleichbleibende Temperatur. So, jetzt stellt euch wieder Israel vor. Da stehen sie, Stab in der Hand, Lammkeule am Essen, Sandalen an den Füßen, Kleid hochgebunden. Jeden Moment kommt der Befehl zum Aufbruch. Und da sagt ein Kind, boah, beiß in dieses steinharte Brot. Und sagt, Mama, was hast du denn hier wieder für einen Schrott gebacken? Bring mal ein gescheites Sauerteigbrot auf den Tisch. Sagt die Mutter, Hans, bist du noch normal? Schau mal deinen Rücken an. Der ist zerfurcht von Peitschenhieben. Wie viele Ohrfeigen hast du gekriegt hier in Ägypten? Wie bist du fertig gemacht worden, jahrelang? Du bist ein Krüppel. Du bist zerschlagen und verschunden hier in Ägypten. Und jetzt sagst du mir, du willst Sauerteig essen und noch einen Tag länger hier bleiben. Bist du normal? Nein. Wir bleiben keine Sekunde länger in Ägypten, wie es sein muss. Eins gibt es nur noch hier. Abhauen. Wisst ihr nämlich was? Der Sauerteig, der bindet uns in Ägypten fest. Und deswegen muss er weg aus unserem Leben. Ich habe mal in Österreich gelebt und die Österreicher sind manchmal ein bisschen interessant. Die erfinden allerhand Sportarten. Du hast wahrscheinlich schon von Bungee-Jumping mal gehört. Hast du schon mal von Bungee-Running gehört? Habe ich mal gesehen. Da ist hinten an der Wand eine fette Matte und so und da wirst du festgebunden an so ein Gummiband und du läufst so weit, wie du es schaffst. Die Spannung des Gummis nimmt mit jedem Meter irgendwann zu. Und es kommt der Zeitpunkt, da wirst du dermaßen an die Matte geknallt, dass die Hören und Sehen vergeht. Und die Gummibänder sind Sauerteig. Sie binden uns fest in Ägypten. Und wir denken, dass wir loslaufen. Und irgendwann kommen wir in der Wüste an. Und da bläst uns plötzlich der Wüstenwind entgegen. Und wir merken, hups, wir sind ja hier gar nicht im Mallorca-Urlaub. Eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, dass hier ein Lüftchen weht. Da bläst dir der Wüstenwind entgegen und der Sauerteig zieht dich zurück nach Ägypten und dir fliegt dein ganzes Gummizeug und dein Sauerteig und alles fliegt dir um die Ohren, da die Hören und Sehen vergeht. Und wisst ihr, warum so viele Leute, so viele Christen Schiffbruch erleiden? Weil wir den Sauerteig nicht ausfegen. Weg aus Ägypten ist die Devise. Keine Sekunde länger da bleiben. Gott hat seinem Volk gesagt, schlachte das Passafest. Und das Fest der ungesäuerten Brote begann mit dem Passafest. Das ging ineinander über 7 Tage. Und du kannst eines ohne das andere nicht haben. Es gibt nicht nur schön knusprige Lammkeule essen. Nein, beides gehört zusammen wie ein linker und ein rechter Schuh. Beides ist nur im Paket zu haben. Und das ist ganz wichtig. Feg den alten Sauerteig aus. Was heißt das denn? Ja, wir sollen Tabula Rasa, klaren Tisch machen. Weißt du, ich liege manchmal abends im Bett und denke, oh Gott, heute, der Tag, der war super. Kannst zufrieden sein mit mir. Also ich habe ja nicht den Hauch einer Ahnung, was ich alles wieder verbrochen habe an diesem Tag, weil mir das meiste gar nicht bewusst ist. Wir brauchen die Vergebung, ich würde sagen, jeden Tag. Wir müssen immer wieder die Gummibänder losschneiden. Ja, manche sagen, geh mal zum Get-Free-Weekend und dann wirst du Befreiung erleben. Das stimmt nicht. Unser Leben als Christ ist ein lebenslanger Kampf. Und wir müssen dranbleiben, die Gummibänder immer wieder abzuschneiden, den Sauerteig wieder rauszufeuern. Ja, und ich glaube nicht, dass wir jetzt stundenlang rumkrübeln müssen, um uns selber drehen. Aber Sachen, die uns bewusst sind, müssen wir bekennen und ausräumen und fertig. Und dann raus aus Ägypten. Und diese Gummibänder sind oft klein und filigran. Das ist nicht so ein fettes Tau oder so. Wie haben sie den Gulliver gefangen? Wer kennt die Geschichte, die Reise des Gulliver? Lauter kleine Stricke, lauter kleine Fäden. Und der Riese Gulliver wird von den kleinen Zwergen mit 1000 kleinen Fäden gefesselt. Und das ist wahrscheinlich eher unser Problem, wie ein fettes Tau, was uns festbindet. Die vielen kleinen Dinge. Hier nicht ehrlich gewesen, da geheuchelt, hier bitter gewesen und das summiert sich in unserem Leben auf und irgendwann fliegt uns alles um die Ohren. Gott hat uns befreit aus Ägypten, nicht damit wir in der Wüste sterben, sondern damit wir ins gelobte Land kommen, Freunde, wo Milch und Honig fließt. Willst du dahin? Ja, ich schon. Aber da gibt es Bedingungen, dass wir da ankommen. Erstens, dass wir gerettet sind und zweitens, dass wir das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Und nach meinen bescheidenen 55 Jahren Lebenszeit sage ich euch, das Leben als Christ ist ein Kampf. Aber es macht Freude, für den Herrn zu kämpfen. Man muss die Sünde überwinden im Leben, man muss dranbleiben. Immer und nie sich zurücklehnen und denken, jetzt haben wir es geschafft, wie gut bin ich jetzt. Jesus muss uns jeden Tag die Füße waschen. Der Petrus sagt, nein, mir wäschst du die Füße nicht. Doch, sagt der Herr, dir muss ich auch die Füße waschen. Du bist gebadet, okay, aber die Füße müssen wir immer wieder gewaschen kriegen. Was nützt uns die Freiheit aus Ägypten, wenn unser Herz noch da ist? Nichts. Alle wollen gerettet werden. Alle wollen in den Himmel. Einfach locker reinmarschiert mit Badehose und Sonnenbrille ins gelobte Land. Aber vorher kommt die Wüste. Vorher gilt es zu zeigen, wie ernst es uns eigentlich mit dem Passafest war. Und ich will gern kurz mit euch das Volk auf seiner Reise begleiten. Interessant, sie hatten etwas aus Ägypten mitgenommen, das sie gar nicht bemerkt hatten. Irgendwo ganz hinten im Wagen, im Viehwagen drin, in irgendeinem Korb unten im Gepäck. Syntische, die kleine, niedliche Hausschlange für den Hausgebrauch. Jetzt werden sie befreit. Jetzt werden sie aus Ägypten befreit. Sie ziehen aus. Könnt ihr euch vorstellen, was das ein Anblick war? Nach 430 Jahren Knechtschaft oder 400 raus. Endlich frei. Und dann sind sie befreit. Und kommen plötzlich an einen Teich. Rotes Meer genannt. Und dann stehen sie nach dieser wundersamen Befreiung, die kaum zu glauben ist, so wunderbar ist das. Stehen sie am Roten Meer und da steht in 2. Mose 14, Vers 11. Und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Hast du mitgelesen? Stimmt das, was ich jetzt gerade gesagt habe? Stimmt das? Oder habe ich falsch vorgelesen? Hä? Stimmt! Kaum zu glauben, dass es stimmt. Gerade haben sie eine wundersame Befreiung hinter sich gehabt. Jetzt sagen sie, hallo Mose, bist du bekloppt, uns aus Ägypten rauszuführen? Habe ich richtig gehört? Jawohl, du hast richtig gehört. Vers 12, ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen. Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Merkst du, wie die unterwegs waren? Es wäre besser, nach Ägypten zurückzukehren. Hast du einen Vogel oder was? Gott bahnt ihn hier einen Weg durchs Meer, und das war kein Trampelpfad, sondern mindestens 1 Kilometer breit. Also wenn man davon ausgeht, dass ca. 2 Millionen Menschen in einer Nacht da durchziehen, dann ist das kein Trampelpfad, wie in der Kinderbibel dargestellt, sondern das ist eine riesen Schneise, die da im Meer gewesen ist. Da marschieren sie durch. Und was passiert dann? Die Ägypter werden überschwemmt und sie singen Halleluja. Great is the Lord. Sie loben den Herrn. Es ist immer einfach, den Herrn zu loben, wenn es uns gut geht. Ja? Aber was, wenn es uns dreckig geht? Sie singen das Lied der Erlösten. Wunderbar. Ein wunderbares Lied. Ihre Feinde sind fertig. Sie sind begeistert. Sie loben Gott. Sie preisen den Herrn. Eine Worship-Band, die du noch nicht gesehen hast. Und dann kommen sie nach Mara. Kurz nachdem sie das Lied der Erlösten gesungen haben. Da steht 15,24, 2. Mose 15,24. Und das Volk murrte. Also ist ja auch interessant, die Inuit haben 7 verschiedene Worte für Schnee oder noch mehr. Firn, Graupel, keine Ahnung. Warum? Weil sie ständig mit Schnee und Eis und konfrontiert sind. Wir im Deutschen haben auffallend viel Wörter für das Wort murren. Ja, hier steht. Und das Volk murrte, man könnte auch sagen, brummen, motzen, nörgeln, knurren, krollen, maulen, meckern, raunzen, resonieren, nölen. Also sie murrten gegen Mose und sprachen, was sollen wir trinken? Ja, Gott gibt ihnen süßes Wasser. Das ist unser Gott. Ja. Die maulen, er gibt ihn trotzdem. Dann kommen sie in die Wüste Sin. Kurz nachdem sie erlebt haben, dass Gott ihnen Wasser gibt, kurz nachdem sie aus Elim kamen. Elim ist der Ort, der grün ist, die Oase, wo Palmbäume sind und Wasser, wo man hinlegen kann, wo man Red Bull trinkt und guten Kaffee und Cola und Kuchen isst. Das ist Elim. Und irgendwann mussten sie wieder weg von Elim. Da kommen sie her und jetzt kommen sie nach Mara. Beziehungsweise in die Wüste Sin. Dann maulen sie nach etwas Essbarem. Sie kamen von Elim, was übersetzt Palm Beach heißt. 2. Mose 16,2. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte oder brummte, motzte, nörgelte, knurrte, krollte, maulte, meckerte, raunzte, resonierte, nölte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung vor Hunger sterben zu lassen. Was nützt es, wenn du draußen bist aus Ägypten, aber dein Herz noch in Ägypten ist? Nichts. Gott gibt ihnen nach diesem Maulen hier Manna. Dann kommen sie nach Rephidim. Wieder hadert das Volk mit Gott. 17,2. Für Hadern können wir auch streiten, argumentieren, einwenden, debattieren, bestreiten, dagegenhalten, rechten, bremsen, kraunzen, lamentieren sagen. Deutsche Sprache, reiche Sprache. Und das Volk haderte mit Mose und sie sprachen: Gebt uns das Wasser, das wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Gott gibt ihm Wasser aus dem Felsen. Was haben wir einen wunderbaren Herrn? Er tut alles, um sein Volk auf dem Weg zu halten. Er will sie immer wieder ermutigen. Kommen immer wieder Prüfungen. Und alles, was der Herr tut, ist die ganze Zeit, ihnen zu geben in seiner Güte. Aber noch was ist passiert. Sie haben Syntyche gefüttert. Und Syntyche ist gewachsen. Syntyche ist gewachsen, weil sie gut gefüttert wurde. Will mal einer anfassen? Ja? Jetzt ist sie schon gefährlicher. Ja? Wenn man die Syntyche füttert, wächst sie. Die kleine Hausschlange, die irgendwo im letzten Wagen im Geröll da im Korb mitgefahren ist, ist gewachsen während der ganzen Zeit, weil sie sie immer gefüttert haben. Dann wächst die Hausschlange. Und kommen sie nach Kadesh, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Gott und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Ein tragisches Kapitel, denn hier wird beschlossen, dass sie 39 Jahre nachsitzen müssen. 39 Jahre. Warum macht Gott das? Warum straft Gott sein Volk? Weil er sie gewinnen will. Das ist immer so. Wenn du Kinder hast, dann strafst du die nicht, weil du Freude am Strafen hast, sondern weil du die Kinder auf den rechten Weg halten willst oder bringen willst. Dafür sind Strafen da. Man nennt es auch Disziplinieren. Kein Vater und keine Mutter hat Spaß daran, wenn das Kind irgendwie, jetzt können wir mal eine strafen, super. Keiner. Im Gegenteil, dir ist schlecht dabei, wenn du dein Kind strafen musst. Gott straft hier zum ersten Mal. Immer hat er nachgegeben, immer hat er ihn gegeben. Manna, Hühnerfleisch, Wasser, immer gegeben, 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 gegeben. Und jetzt, sagt er, jetzt ist das Maß voll. Jetzt sitzt ihr 39 Jahre nach. Und dann wandern sie 39 Jahre in der Wüste rum. Zwischendurch machen sie sich noch einen anderen Gott und überhaupt füttern sie ihre Hausschlange. die inzwischen zu einem Prachtexemplar herangewachsen war. Und nach 39 Jahren kommen sie wieder an die Grenze. Da werden sie wieder ungeduldig. 4. Mose 21, 4. Man gab dem Ort den Namen Horma und sie brachen auf am Berg Hor, den Weg zum Schilfmeer und das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Mose und gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Merkt ihr was? Gummiband war noch in Ägypten fest. Warum aus Ägypten rausgeführt? Denn da ist kein Brot und kein Wasser und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Sie haben sich Götter gemacht, die sie nach Ägypten zurückführen sollten. Habt ihr einen Vogel? Und jetzt passiert, was sich bereits vor 40 Jahren angekündigt hat. Siehe da, was der Mensch sät, das wird er ernten. Manchmal erntet man sehr schnell, in einem Tag, in zwei, in ein paar Monaten. Manchmal dauert es 5 Jahre, manchmal 10 Jahre, manchmal 40 Jahre. Das Prinzip von Saat und Ernte gilt im Guten wie im Bösen. Und jetzt passiert, was sich angekündigt hat, als sie aus Ägypten ausgezogen waren. Sind Tüche beißt zu. Da sandte der Herr feurige Syntichen unter das Volk und sie biss das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Ihre Sünde hatte das Volk nach 40 Jahren eingeholt. Und die Sünde beißt erbarmungslos zu. Entweder töten wir die Schlange, oder die Schlange tötet uns. Keine Kompromisse mit der Sünde. Keine. Wir können nicht mit diesen Tierleinen spielen. Unser Leben steht in Gefahr. So, und hier passiert, was 40 Jahre sich angekündigt hat. Langsam, langsam. Alles, was zwischendurch passiert ist, Gott wollte sie zurückführen, wieder gewinnen, dass sie wirklich frei wurden von Ägypten. Aber sie sind es nie geworden, nie frei von Ägypten geworden. Und das ist ein elender Zustand, wenn Gottes Volk nicht frei wird aus Ägypten. Elend. Dann sind sie nämlich nicht da und nicht da. Es ist ein jämmerliches Leben, wenn du da führst. 40 Jahre, langsam, langsam. Ein Supertanker, also wir haben früher immer die Kartenspiele gern gemacht, wo diese Schiffe, so viel Bruttoregistertonnen und wer da gewonnen hat. Da waren Schiffe bei, Supertanker heißen die wiegen mehr als 250.000 Tonnen, wenn die beladen sind. Das ist schon ein bisschen was. Ja. Und so ein Supertanker, wenn der bremst, dauert es 6 Kilometer, bis er steht. Heißt, wenn du da hinten irgendwo den Hafen siehst oder ein Schiff in 6 Kilometer, dann fang schon mal an zu bremsen. Weil wenn du jetzt nicht bremst, wirst du in 6 Kilometer ein Problem haben, Kapitän. Und so ist es hier mit der Sünde. Lange, 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 lange. 40 Jahre. Immer Zeit noch zu korrigieren, Kurs zu ändern. Aber nichts. Dann beißt die Schlange zu. Wisst ihr, und Sünde, grobe Sünde, ist nie eine unerwartete Tat, sondern immer der Höhepunkt einer Entwicklung. Schlangen wachsen nicht über Nacht, sondern über lange Zeit. Und irgendwann verabreichen sie dir den tödlichen Biss. Was ist die Schlange in meinem und in deinem Leben? Das ist wichtig, dass du deine Schwachpunkte kennst. Oft sind es Charaktersünden. Ja? Der Judas, zum Beispiel, der war schon mit zu langen Fingern geboren worden. Er war ein Dieb. Und diese Diebigkeit, seine Schlange hieß die Blinde, ja, diese Diebigkeit bringt ihn letztendlich ums Leben. Kein Raum mehr für die Buße gefunden. Achte auf die kleinen Anfänge. Neid, Stolz, Besserwisserei, jeden Rock hinterherschauen, Pornografie. Achte, was du mit deinem Handy tust, mein Freund und meine Freundin. Wir tragen das ganze Paket der Sünde permanent mit uns herum und ein Klick ist da. Und die Blinde kann zubeißen. Wir müssen vorsichtig sein, also keine Angst haben und doch vorsichtig sein. Sachen ausräumen, achte auf die kleinen Anfänge. Wir bauen jeden Tag an unserem Lebenshaus. Jeder Tag zählt, jede Entscheidung zählt und jede Tat zählt. Zum Glück ist der Herr gnädig und wir können immer wieder korrigieren, ne? Zum Glück. Ja, und ich will euch die Geschichte vom Christian erzählen. Der Christian war ein netter Kerl. Seine Eltern gaben ihm den Namen, weil er sie an Christus erinnerte. Und der Christian war ein ganz netter Kerl. Ida, kannst du mir noch meinen Rucksack bringen, bitte? Entschuldigung. Der war ein ganz netter Kerl. Jugend. Und seine Eltern kaufen ihm, als er 8 Jahre war, ein Handy. Weil sie sagen, jeder in der Klasse hat ein Handy. Man hat heutzutage Handys. Und der Christian ist auch eine Zeit lang vernünftig damit umgegangen und er baut sein Lebenshaus, Stein für Stein. Dann kriegt er plötzlich mit, dass seine Klassenkameraden nackte Frauen angucken am Handy. Brauchst nicht rot zu werden. Das passiert jeden Tag an deiner Schule 100.000 Mal und wahrscheinlich hast du auch schon zugeguckt. Und das hat einen Einfluss auf ihn und er baut sein Lebenshaus weiter. Und er merkt, oh, ist interessant, dann fängt er selber an, nackte Frauen zu gucken an seinem Handy. Ist ihm aber peinlich, er macht das nur sehr wenig. Dann spielt er lieber an seinem Handy und er baut weiter an seinem Lebenshaus. Merkt, dass er spielen muss. Er schläft nachts kaum noch. Nach 2 Jahren hat er Not, in der Schule mitzukommen und vergeht gar nicht mehr in die Schule. Mit 15 hat er seine erste Freundin. Mit 16 schläft er zum ersten Mal mit ihr. Trennt sich von ihr. Innerhalb 2 Jahren hat er 7 Freundinnen. Und er merkt, dass er beziehungsgestört ist. Dass er gar kein Vertrauen mehr zu anderen Leuten aufbauen kann. Und er baut weiter an seinem Lebenshaus. Er hat Sorgen. Er heiratet seine Freundin. Lässt sich scheiden von ihr 2 Jahre später. Er tränkt den Kummer im Alkohol. Mit 26 hat er den ersten Selbstmordversuch hinter euch. Denkst du, das ist eine erfundene Geschichte? Nein. Und wir schauen uns dieses Lebenshaus an. Und deine Freunde sagen, so gehört sich das. Ist doch alles wunderbar und schön. Aber wenn hier ein kleiner Wind kommt, fällt alles in sich zusammen. Wer gibt eigentlich den Maßstab für unser Leben vor? Wer sagt eigentlich, was richtig und falsch ist in unserem Leben? Und an das Lebenshaus hat Gott eines Tages sein Lot angelegt. Und Gottes Lot kannst du nicht manipulieren. Schief. Du hast dein Leben auf Sand gebaut. Du hast dein Leben vertan und versetzt. Da kommt ein kleiner Wind und dein Lebenshaus wird umgeblasen, wenn wir nicht solide und gerade bauen. Freunde, und das ist das Wichtige. Wir bauen ja permanent und jetzt schon an unserem Haus, oder? Wenn du 10 bist, wenn du 11 bist, sind wir ja jetzt schon am Bauen. Wir legen die Grundlagen jetzt, hier und heute. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Das Leben vom Christian ging vor die Hunde. Und er versuchte sich im Alkohol zu trösten. Gott war meilenweit weg, weg, weg von Gott. Alles, was so wunderbar angefangen hatte, endet in einer Katastrophe. Und es begann mit kleinen, falschen Entscheidungen vor 15 Jahren. Im Sommer bin ich bei einer Taufe anwesend gewesen. 3 junge Burschen, um die 20. Alle 3 abhängig von Computerspielen gewesen. Alle 3 abhängig von Pornografie. Und bitte, mein Freund, erzähl mir nicht, dass es kein Problem für dich ist. Diese Schlange kann dich umbringen. Hier in deiner Tasche ist sie dabei. Aber es wäre zu traurig, wenn die Geschichte hier enden würde. Gott schickt Rettung. Und das ist die gute Botschaft, dass Gott Rettung schickt, immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ist ja Wahnsinn. 1000-mal hingefallen, 1000-mal aufgestanden, geduldig ohne Ende. Und Gott schickt die Rettung. Eine Schlange an einem Holzstab. Während die Israeliten versuchen, sich ihr Gift aus dem Körper zu saugen und Serum zu spritzen und alle möglichen Sachen versuchen zu überleben, sterben sie reihenweise. Es gibt nur einen Weg. Schau auf die Schlange. Das war der einzige Rettungsweg. Der einzige Rettungsweg. Die Schlange, die an dem Holz hängt, die anzuschauen. Die Israeliten mussten wirklich hinschauen zu diesem Stab. Selbst konnten sie sich nicht retten. Der Blick auf den Gekreuzigten rettet uns. Hier müssen wir unsere Schuld abladen. Buße nennt man das, Buße nennt man das, oder umkehren. Nun, es ist nicht einfach, durch die Wüste zu laufen. Ne? Bist du mal im Sand gegangen, 3 Schritte vorwärts, 2 zurück, man wird müde, man fällt hin, denkt vielleicht, ich bleibe einfach liegen, soll der Wind mich im Wüstensand zudecken. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Wieder aufstehen. Wie der Oliver Kahn schon richtig gesagt hat, weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter. Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Was? Du kämpfst seit Jahren mit einer Sünde herum? Willkommen im Club. Willkommen im Club. Geht uns allen so. Bist du schon 100-mal über ein und dieselbe Sünde gestolpert? Willkommen im Club. Ich flehe dich an. Kämpf weiter. Schau auf Jesus, schau auf den Mann am Kreuz. Guck dir den Petrus an. Der hatte eine Charaktersünde und seine Charaktersünde hieß Menschenfurcht. Da war er schon mit geboren und da zieht sich wie ein roter Faden durch sein komplettes Leben durch. Er verriet den Herrn Jesus, genau wie der Judas ihn verraten hat. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Judas und Petrus ist? Petrus stand wieder auf, Judas nicht. Petrus tat Buße. Judas hatte Reue, aber hat keine Buße getan. Und das ist ein großer Unterschied. Petrus tat Buße. Und durch die Buße, und der Herr hat ihn so wiederhergestellt, dass er sogar der Anführer der Jüngerschaft wurde und Millionen von Menschen durch seine Briefe und durch seine Worte getröstet hat. Das ist Petrus, Freunde. Und Buße tun ist Umkehr. Man dreht um. Man lebt anders. Ich fahre, Zeit ist vorbei, nur noch ganz kurz. Ich fahre morgen nach Hause, ja, ruft meine Frau mich an, fragt, wo bist du denn? Ja, sage ich, da steht Hamburg am Schild. Er sagt, ja, bist aber in die falsche Richtung unterwegs. Sag, oh ja, ich muss unbedingt Buße tun. Ich kehre um. Aber die Umkehr ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass ich meine Frau und meine Kinder in Sarajevo in die Arme nehme. Das ist das Ziel. Die Umkehr ist nur, dass ich in die richtige Richtung jetzt renne, Richtung Gott, Richtung dem Herrn. Und das müssen wir tun, genauso wie der Petrus das gemacht haben. Weitergehen. Und irgendwann gehst du durch die Wüste und du hörst ein Rauschen. Und du kommst über die Berge oben drüber und da unten siehst du ein blaues Band im grünen Weidefeld, den Jordan. Und du weißt, jetzt bald geht's hinein in dieses gelobte Land. Wir gehen über den Jordan. Das ist unser Ziel. Nicht die Bekehrung. Die Bekehrung ist ein Schritt in die Richtung, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb, weil ich diesen Jordan schon rauschen höre, will ich weitergehen. Weiter, immer weiter. Zum Schluss will ich auf den Mose nochmal schauen. Wie geht es ihm noch so? Inzwischen ist er am Spätabend seines Lebens angekommen, 120 Jahre. Vor 80 Jahren hat er eine Entscheidung getroffen. Er will mit Gott leben, auch wenn es bedeutet, dass es nicht einfach ist. Eigentlich hätte dieser Mann ein Burnout haben sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen 120-Jährigen im luftbeatmet finden, irgendwo verkrämt und fertig und verbittert in der Ecke, 24 Stunden im dunklen Zimmer. Aber die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Hier stand zum letzten Mal ein 120-Jähriger vor dem Volk. Die Wüstensonne hat seine Haut gegerbt und verbrannt und ledrig werden lassen. Die vielen Falten in seinem Gesicht und in seiner Stirn zeugen davon, dass er sich viele Sorgen gemacht hat und dass er es nicht immer einfach gehabt hat in seinem Leben. Aber, 5. Mose 34, Vers 7, Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Wir haben hier einen Mann vor uns, der die Frische eines 20-Jährigen hat. Es gibt Kreise, die sind jung wie 20-Jährige, es gibt 20-Jährige, die sind alt wie Kreise. Der Mose hat von seiner ganzen Kraft nichts verloren. So will ich sterben, im Sattel will ich sterben. Es läuft mir kalt den Buckel runter, wenn ich das lese. Wie willst du sterben? Mose sagt zum Volk, heute nehme ich den Himmel und die Erde als Zeuge gegen dich. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgestellt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Nun, du sagst, es ist zu früh dafür, weil du noch so jung bist. Wenn ein Flugzeug fliegt, wird der Kurs am Anfang festgelegt. Wenn du heute noch nur einen Grad von deinem Kurs abweichst, nur eine Sekunde, ist es in 20 Jahren wie viel Grad? Die Abweichung wird immer größer, während den Anfängen. Das, was du heute tust, hat Auswirkungen. Ich schließe mit einer Rede und zwei Zitaten. Die Rede ist von Winston Churchill, die am 29. Oktober 1941 gehalten hat. Und die ist so gut und so ermutigend, dass ich die komplette Rede auswendig gelernt habe. Winston Churchill sagte, never, never, never. Never give up. Dann ein Zitat von Moses selbst, Psalm 90. Herr, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und das zweite Zitat ist aus dem erwähnten Buch Denk an deine Zukunft. Da steht, wenn das flüssige Metall aus dem Hochofen fließt, kann es in irgendeine Form gegossen werden. Bald kühlt es ab. Es wird hart und behält dann hartnäckig die Form, in die es gegossen wurde. Kein Hammerschlag vermag sie mehr zu verändern. Wenn junge Leute sehen könnten, welche Möglichkeiten ihnen ihre Jugend bietet und gleichzeitig das Endergebnis, das von ihrer Wahl abhängt, so klar sehen, wie sie es eines Tages sehen werden, dann würden nur wenige ihr Leben vergeuden.